ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und an meiner Seite, wie immer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins, Anja Meyer. Anja, nochmal ein frohes neues Jahr.
Das wünsche ich dir auch, Malte. Frohes Neues.
Du, meine private These ist ja, im Westen wünscht man eher ein frohes Neues, im Osten eher ein gesundes Neues. Gehst du da mit?
Du liebes bisschen, keine Ahnung.
Vielleicht ist es auch so eine sächsische
Sache. Interessiert mich doch nicht, was ihr da macht.
Ja, war mir schon klar.
Nee, echt, also Moment, wir sagen gesundes Neues und ihr sagt frohes Neues?
Ja klar, wir sind ja fröhliche Menschen.
Das werde ich mal überprüfen.
Nicht gesund, aber fröhlich.
Wenn ich mal wieder die Sektorengrenze überschreite, gucke ich
nur
mal,
zu. Wie es so ist. So, da schneide ich wieder raus.
Das war doch ein super Auftakt. Na, wir wissen hier halt, dass die Gesundheit das Allerwichtigste ist.
Ja, und der Frohsinn auf der Strecke bleibt. Also, jetzt wieder zurück zum Text. Anja, die Meldung kam eigentlich nicht überraschend. Es war eher der Zeitpunkt, der überraschte. Rainer Haseloff will sich nun doch noch vor der Landtagswahl als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurückziehen. Er will noch sein Amt ein halbes Jahr früher aufgeben als bislang angekündigt. Will doch das machen, was er bislang immer kategorisch und teilweise auch sehr schnippisch abgelehnt hatte. Nämlich seinem Wirtschaftsminister Sven Schulze, immerhin Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt, doch noch zu einer besseren Ausgangsposition zu verhelfen, indem Schulze eben noch zum Ministerpräsidenten gewählt wird, dann in den nächsten Monaten auch als Ministerpräsident auftreten kann, mit allem protokollarischen Pomp. Und all das hatte Haseloff bis zuletzt ja immer kategorisch abgelehnt. Aus deiner Berliner Sicht, Anja, ist das jetzt reine Panik? Schließlich führt die AfD hier in Sachsen-Anhalt haushoch, steht kurz vor der absoluten Mehrheit der Mandate. Wir haben das ja in den letzten Wochen immer thematisiert. Also glühen da inzwischen die Nerven, gehen die Nerven durch bei der CDU?
Naja, ich glaube, dass im Konrad-Adenauer-Haus die jetzt keine schlaflosen Nächte haben. Deshalb, also die Umfragewerte sind ja jetzt nicht erst jetzt so, die sind ja schon seit dem Herbst so. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Ich, ehrlich gesagt, ich bin ja nicht in eurem Berichtsgebiet, aber ich würde mal auch, kann mir auch vorstellen, ich glaube 71 oder 72 ist Rainer Haseloff inzwischen, dass der sagt, also jetzt auch dieses bis zum Wahltag noch, das gebe ich mir nicht. Vielleicht hat er auch private Gründe, keine Ahnung. Aber ich habe mich eher gewundert, warum er es nicht ohnehin schon vorher gemacht hat. Also ich finde es jetzt, ich weiß, es ist ein gutes Kommentarthema. Wir haben es auch kommentiert, aber es ist nicht so dramatisch. Oder findest du es so dramatisch?
Ja, für jemand, der immer durch die Gegend gerannt ist, das ausgeschlossen hat und wenn man ihn darauf angesprochen hat, sehr rüde geworden
ist. Sehr bollerig wurde ja.
Ja, finde ich das schon merkwürdig, wenn man jetzt auf einmal damit durch die Hintertür kommt. Aber lass uns doch mal einen Mann dazu nehmen, der, wenn man so will, wenn wir die Vergangenheit sind, bei den alten Medien ist er die Zukunft, für die Zukunft des Journalismus. Ein Mann, der unsere Kinder seit Jahren durch die Widersprüchlichkeiten, durch die Fallstricke von Politik und Gesellschaft führt, der benennt, aufdeckt, erklärt, ganz eben ohne die alten klassischen Medien, Zeitung, Radio, Fernsehen. Jede Woche hat er allein bei YouTube hunderttausende Zugriffe, wenn er von Halle aus als der dunkle Parabelritter auftritt. Herzlich willkommen, Alexander Prinz.
Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich es durch den tiefen Schneesturm bis ins Funkhaus geschafft habe und hier dabei sein darf.
Alexander, du bist Jahrgang 94, also du bist 31. Wie wirkt denn das auf dich, was dein Landesvater, der ja mehr als doppelt so alt ist, Anja hat es eben schon mal gesagt, dein Ministerpräsident Rainer Haseloff, was der da für einen Schlingerkurs hingelegt hat? Alte Männer, die nicht loslassen können?
Das kann ich mir durchaus vorstellen und ich glaube, dass er sich mehr erhofft hat von seiner letzten Tour. Weil, wenn man sich den zeitlichen Zusammenhang der Absage des Intel-Standortes anschaut mit dem Zusammenhang sozusagen, dass er dann doch nicht nochmal antreten möchte, dann würde ich behaupten, dass er diese persönliche Niederlage als Anlass genommen hat, sich dann umzuentscheiden, weil auch ihm ist sicherlich klar gewesen, dass mit seinem Weggang als Personalie die AfD deutlich an Kraft zulegen wird in Sachsen-Anhalt und dass er Sven Schulze so lange quasi hinter sich hat stehen lassen und ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich zu profilieren, ist ein wahnsinniger Fehler, den ich nicht nachvollziehen kann und den ich wirklich nur auf eine Ego-Tour schieben möchte. Ja, und also jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ressort, das Sven Schulze ja bedient, er ist ja nun hier irgendwie Wirtschaftsminister und alles, was wir in Sachsen-Anhalt wirtschaftlich gerade an Inhalten ausgespielt bekommen, bezieht sich beispielsweise auf die Chemiebranche, die ja die wichtigste in Sachsen-Anhalt ist, und das sind ja nur Hiobsbotschaften im Grunde. Also er ist verbunden mit dem Niedergang der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt, wenn wir es jetzt mal sehr, sehr drastisch ausdrücken möchten, und dann aus einer Unbekanntheit, aus einem sehr angeschossenen Ressort heraus jetzt Landesvater werden zu wollen, das ist schwierig. Ich meine, Sven Schulze hat 800, ich habe nochmal nachgeschaut, es sind wirklich konkret 833 Follower auf TikTok und irgendwo 5500 auf Instagram. Niemand kennt diesen Mann. Man google mal Sven Schulze jetzt vor dieser Nachricht. Findet
mit dem Namen. Okay.
Naja, nein.
Ich heiße Meier.
Nein, also man findet tatsächlich extrem wenig. Man findet fast nur Veröffentlichungen vom Landesportal Sachsen-Anhalt. Ne? Also dieser Mann ist außerhalb des CDU-Politgeschehens ist er wirklich unbekannt hier im Land. Und ich habe ihn, als ich diesem Übergabeplakat, wo Rainer Haseloff sozusagen sein Nachfolger dargestellt hat, ich habe ihn nicht mal erkannt. Ja, also das ist ja wirklich Katastrophe.
Also es ist Plakate, mit denen gefühlt Halle zugekleistert ist, wo man eben Rainer Haseloff sieht und Sven Schulze auf einem Plakat zur Übergabe. Jetzt muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, wenn ich mich dunkel erinnere an die letzte Umfrage, die es hier gegeben hat, da hatte Sven Schulze trotz allem bessere Werte als Ulrich Siegmund, der Herausforderer von der AfD. Also ich glaube, ungefähr jeder Zweite sagte, er kennt Sven Schulze, und bei Uli Siegmunds waren es 35% oder so.
Also ich glaube, der Unterschied war gar nicht so groß tatsächlich, und beide Werte sind katastrophal. Rainer Haseloff macht in Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die Bekanntheit absolut niemand was nach. Und auf der anderen Seite ist es eher katastrophal, wie schlecht die Bekanntheit der anderen Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt ist. Und der Herr Siegmund, wir werden ja sicherlich gleich intensiver drüber sprechen, der ist ja nicht nur deswegen gerade so, ja, schon im Siegestaumel, weil er als Person so populär ist, sondern vor allen Dingen, weil die AfD als Partei und als Alternative zu den anderen Parteien hier in Sachsen-Anhalt besonders so stark ist. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht vorwegnehmen jetzt an der Stelle.
Können wir machen, wenn du ihn schnell anmoderierst, dann hören wir doch einfach Ulrich Siegmund.
Hab ich auch gerne gedacht, gerne. Wir nehmen dich auf.
Der heute Nacht noch per Twitter, soziale Medien, alles rauf und runter reagiert hat, so wie er das immer macht. Man sieht ihn durch den Schneestapfen. Ich glaube, es ist Magdeburg. Hören wir mal.
Normalerweise ist man es ja von der CDU gewohnt, dass Wahlversprechen gebrochen werden, wenn es um Politik geht. Aber dass man jetzt auch noch Personalversprechen bricht, das ist eine neue Liga bei der CDU. Der Ministerpräsident Haseloff hat nämlich 2021 es ganz klar seinen Wählern zumindest versprochen, dass er bis zum Ende der Legislatur durchziehen möchte. Und dieses Versprechen, und das ist auch das Pikante daran, hat er vor 3 Monaten nochmal wiederholt, um es jetzt nach 3 Monaten dann doch nochmal endgültig zu brechen. Und da halte ich fest, die CDU ist nicht mal mehr in der Politik, sowieso nicht mehr ein verlässlicher Partner. Auch wenn es um Personalentscheidungen geht, spielt man hier mit dem Vertrauen der Menschen in diesem Land. Und warum? Weil man anscheinend keinerlei inhaltliche Argumente mehr gegen uns hat. Man hat offenbar gerade hier in Sachsen-Anhalt eine riesengroße Angst, dass die AfD hier in Regierungsverantwortung kommt. Diese Angst ist für die natürlich berechtigt. Wer weiß, was wir hier auch alles aufdecken können, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Und in diesem Sinne, lasst euch nicht von solchen Leuten verschaukeln.
Der Herausforderer, also der Mann, der in den Umfragen haushoch führt in Sachsen-Anhalt, AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Wenn wir da jetzt das Ganze gehört haben, Alexander, kann man nicht einfach nur sagen, er hat recht, wie er es analysiert?
Ich finde das wahnsinnig stark argumentativ vorgetragen, ja. Also ich kann da auch, also natürlich haben wir jetzt hier Dinge drin, wie das Gemunkel, dass da wahnsinnig viel verschwiegen sein soll. Aber, aber grundsätzlich dieses Brechen des Wahlversprechens, dieses Appellieren an das daran, dass man der CDU nicht zutrauen kann, dass sie dem Wähler, sage ich mal, entsprechend handelt etc., das fällt ja auf bestellten Boden hier in Sachsen-Anhalt. Und er bedient da wirklich alle Narrative, die er bedienen muss, um bei den Menschen hier quasi eine Zustimmung zu erwirken. Also ich glaube, deswegen ist dieser Move, Sven Schulze jetzt zu intronisieren sozusagen, besonders schädlich, weil es ein großartiges Argument für die AfD ist, wieder eine Kampagne gegen die CDU zu fahren. Hätte man das vor 2 Jahren gemacht, sage ich mal, dann wäre dieses Pulver verschossen gewesen. Aber jetzt, so kurz vor der Wahl, Oh, ich weiß nicht, ob das nicht sogar für die AfD noch förderlicher ist als für die CDU oder Sven Schulze.
Darf ich mal dazwischen? Gerne. Das finde ich. Also das finde ich steil. Ich bin nicht vor Ort, ja. Wir haben ja auch schon gemerkt, dass unsere Perspektiven andere sind auf diesen Vorgang. Aber dass ein Ministerpräsident jetzt sich diese Geschichte, also diese Personalentwicklung sozusagen, die Aufstellung nochmal anders überlegt, das finde ich jetzt nicht so katastrophal, wie ihr beide das darstellt. Oder auch wie dass Ulrich Siegmund das macht, ist mir klar. Ja, also das ist irgendwie logisch. Aber dass man sich eines Besseren besinnt, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Katastrophe. Also das würde mich als Wählerin jetzt eher in Sachen Vernunft Pragmatismus irgendwie überzeugen. Der hat das gesagt und er hat es vor 2 Monaten nochmal gesagt. Und ich denke, Alexander, du hast auch recht mit dieser Intel-Geschichte, dass das in einem zeitlichen Zusammenhang steht, denke ich auch. Aber dass er dann die Realitäten anerkennt und sagt, passt mal auf, Leute, ich stelle den Sven jetzt nach vorne, denn das soll euer Ministerpräsident werden. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, so die Aufregung wert. Also da befeuern wir eher das Narrativ der AfD, finde ich.
Aber er hat ja schon recht damit, dass es eine Verzweiflungstat ist oder es zumindest nach außen sehr deutlich wirkt, weil wenn wir anschauen...
Ja, sicher, eben gerade nicht so, ja.
Weil die BSW zerfällt gerade. Ich glaube nicht, dass die relevant sein wird im September für die Wahl. Die FDP, die SPD liegt irgendwo bei 6%, zumindest in dieser letzten Umfrage. Wenn die nicht ins Parlament käme, hieße das laut der Zahlen jetzt, berichtigt mich gerne, falls ich das falsch in Erfahrung gebracht habe, dass die AfD absolute Mehrheit hätte. Und also es ist einfach ein Notmoment für die CDU, etwas zu ändern an diesem Trend, an dieser Entwicklung. Wir haben keine aktuellen Umfragewerte, so wie ich das sehe. Also die letzte war von NIOS in Auftrag gegeben, war irgendwie drittes Quartal letzten Jahres, Anfang viertes Quartal. Und da steht die AfD ja bei 40%. So, und es kann natürlich sein, dass es wider Erwarten jetzt eine Trendwende seitdem gab. Das werden die neuen Zahlen zeigen, aber basierend darauf ist es eine Verzweiflungstat. Und da hat der Siegmund recht und er ist halt dummerweise in dieser Lage, dass er das schamlos ausnutzen kann und die Schwäche der CDU und die Unklarheit des Kurses nach vorne zu stellen. Und das, ich sage das ja nicht, weil ich ihm dabei applaudiere. Es ist kommunikativ einfach sehr... sehr erfolgreich, wie er das da dargestellt hat.
Ich finde es halt naheliegend, sagen wir mal so. Ne? Also was mich auch interessiert, weil du das jetzt gerade so aufgeschlüsselt hast, ja, mit der FDP und der SPD, BSW, Linke, Grüne, ach so, ja, stimmt.
Die vergessen wir immer neue.
Wir haben 3% oder so.
Ich glaube, ja, sowas in dem Dreh, ne? Waren mit 5,2, glaube ich, sind sie in den Landtag gekommen. Aber ich habe neulich eine interessante Theorie gehört, dass sozusagen, wenn man den Wählerinnen und Wählern in Sachsen-Anhalt, gerade dort oder eben auch in Mecklenburg-Vorpommern, dies ja klar machen könnte, dass sie auch die kleineren Parteien mit bedenken sollten, haltet ihr das? Also damit es sozusagen genau eben diese Wucht, ja, dieses Entweder-Oder nicht gibt im Landtag, haltet ihr das für, also kann man da die Wählerinnen und Wähler erreichen in Sachsen-Anhalt oder ist das Wunschdenken einer Berliner Blasefrau?
Man muss ja sagen, dass Sachsen-Anhalt vor allen Dingen CDU geführt war. Ne? Also die CDU ist die Sachsen-Anhalt-Partei und dementsprechend ist die Schwäche der CDU auch das Ergebnis der Zeit seit der Wende irgendwie, ne? Und das ist dieses Verlust des Vertrauens oder so diese Unsicherheit widerspiegelt, in der wir uns jetzt aktuell befinden.
Darf ich ganz kurz mal dazwischen gehen? Deiner frühen Geburt geschuldet. Es gab hier ja 8 Jahre, in denen die SPD den Ministerpräsidenten gestellt hat, was es ja in Sachsen beispielsweise noch nie gegeben hat, in Thüringen dann mit Bodo Ramelow. Aber wir haben ja eine CDU, die in den ersten 4 Jahren 3 Ministerpräsidenten verschlissen hat zwischen 1990 und 1994. Dann kamen 8 Jahre Reinhard Höppner und eben seit 2002 regiert wieder die CDU. Warum sage ich das und warum gehe ich so dazwischen? Weil dieses Land ja einfach schon eine CDU erlebt hat, die ja, also eine Bruchbude war am Anfang und sich dann erst mühsam berappelt hat. Also wir sind ja hier nicht in Erbhöfen, wie jetzt in Sachsen beispielsweise oder in Brandenburg, wo das ganze SPD geführt ist. Das nur so als Zwischenruf. Du guckst mich so streng an.
Also ich gucke gerade so streng, weil ich versucht habe, den Faden wieder aufzugreifen, an dem ich gerade war. Also wir wir müssen das ja auch zyklisch betrachten. Die Zustimmung zur Demokratie in Ostdeutschland beispielsweise ist ja auch sehr stark zyklisch abhängig oder beziehungsweise zu der Demokratie, die wir in Deutschland haben, basierend jetzt auf der Mitte-Studie beispielsweise, ist abhängig davon, wie der konjunkturelle Zyklus ist. Und wir sprechen ja auch gerade von diesen frühen 2000ern, wo es in Sachsen-Anhalt nicht gut aussah wirtschaftlich, wo eben die Zustimmung zu dieser Partei der blühenden Landschaften dann weg war. Es widerspricht nicht ganz meiner These, du hast natürlich da völlig recht, aber ich glaube, gerade wenn wir uns diese aktuelle Umfrage anschauen von Infratest DIMAP, die jetzt herausgekommen ist, zu der Frage, wie zuversichtlich sind eigentlich die Deutschen, aktuell sind nur 13% der Deutschen zuversichtlich mit dem Zustand des Landes und die zuversichtlichsten sind die CDU-Wähler. Das heißt, alle, die nicht zuversichtlich sind, wählen höchstwahrscheinlich eine andere Partei als die CDU, weil die CDU sozusagen der Status quo ist, von der Wahrnehmung der Wähler auch. Irgendwie. Und wer beunruhigt ist, oder die AfD-Wähler sind zu 99% beunruhigt. Das heißt, dieses Umfrageergebnis aktuell ist ein Ausdruck der Beunruhigung der Menschen in diesem Land. Und die Wahl der AfD ist 1:1 umrechenbar auf die Zuversicht auf die eigene Zukunft oder die eigene Krisenresilienz. Deswegen ist die Wahl der AfD ja in den Ostbundesländern auch 4 Jahre früher stärker ausgefallen als in den Westbundesländern, weil da die Krisenresilienz einfach aufgrund der fehlenden Vermögen geringer war. Und je weniger wir sozusagen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, desto mehr neigen wir dazu, autoritäre Parteien zu wählen. Da gibt es eine wahnsinnig interessante Studie vom Berlin-Institut aus dem Jahr 2021, war das, glaube ich, die herausgefunden hat, dass es eine 1:1 Korrelation gibt zwischen Räumen, in denen es eine negative perspektivische Entwicklung gibt, und der Wahl der AfD. Also es sind fast 1:1 die Räume, in denen die Wahl der AfD stärker durchgeführt worden ist. Und dementsprechend haben wir jetzt in Sachsen-Anhalt das Vertrauen in eine positive Zukunft verloren, die mit der CDU gekoppelt ist, weil die CDU sozusagen die Status-Quo-Partei ist. Wenn jetzt nicht seit 1989, dann jetzt eben seit 2002, was ja trotzdem eine sehr, sehr lange Zeit ist, möchte ich sagen. Und Rainer Haseloff ist ja das Gesicht sozusagen dieser Vergangenheit. Und man muss dazu auch noch sagen, die Wählerbasis der CDU stirbt halt weg. Also Rainer Haseloff hätte möglicherweise 2021 noch nicht mal diese Wahl gewonnen, wäre die Wahl von allen unterhalb der 60-Jahr-Grenze ausgetragen worden. Also da war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU tatsächlich.
Du bist so ein richtiger Zahlenteufel, wa? Wahnsinn.
Ich hör gerne jetzt damit auf.
Nein, bitte nicht. Ich finde das ganz toll, aber ich hab so eine kleine Rechenschwäche, deshalb ich muss mich richtig anstrengen, aber ich habe es verstanden, genau. Super. Was ich mich auch frage, weil, also das geht so ein bisschen in die Richtung, obwohl ich eigentlich gerade eben noch anderer Meinung war. Zum Beispiel, ich lebe ja in Brandenburg, ja, da bekanntlich. Und da wird jetzt zum Beispiel Eberswalder Wurstwaren geschlossen. Ja? Hat Tönnies übernommen, wird jetzt geschlossen. Ja, das ist so ähnlich, als würde die Marke Spee verschwinden. Ja?
Furchtbar.
Ich finde es furchtbar, wirklich. Obwohl ich gar nicht so viel Würstchen esse, aber es ist so es fühlt sich an wie in den 90er und Nullerjahren. Ja? Dann diese Intel-Geschichte ist auch sowas. Die Zalando-Schließung in Erfurt, ein riesen Standort, ja. Und das rauscht so durch an einem vorbei in den Nachrichten. Und natürlich, Intel ist eine richtige Sachsen-Anhalt-Geschichte. Da haben ja alle drauf geguckt und gedacht, Wahnsinn, was der kann, der Haseloff, ja. Was der auch durchsetzt, das musst du ja auch in der Bundespolitik durchsetzen. Ganz, ganz toll. Dieses Gefühl wird gerade sehr präsent wieder. Mhm. Dieses jeden Tag eine Meldung und auch natürlich überhaupt nicht nur im Osten, ja, überall. Dieses noch gibt es irgendwelche Auffangpläne, Sozialpläne und so. Und Andrea Nahles meldet sich und sagt, da haben sie gute Chancen, wenn sie da und da hingehen. Aber aus meiner Erfahrung wird das enden so, ja? Das kann nicht ewig so vorhalten. Und das macht einen natürlich gerade in diesem Wahljahr mit diesen Zahlen in den beiden Bundesländern, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, sehr, sehr, sag ich mal, mürrisch und besorgt. Also weil ich eben aus der Berliner Perspektive kaum sehe, was die Bundespolitik daran jetzt groß ändern kann. Es sind auch viel zu langwierige Prozesse, ja. Und die Leute haben einfach keine Zeit. Wenn du deine Arbeit verlierst, hast du einfach keine Zeit. Mhm. Es ist halt so. Du kannst nicht warten, bis die in 3 Jahren irgendwie mal sich was Neues ausgedacht haben. Das finde ich schon sehr bedrückend gerade. Also insofern, ja, ist natürlich diese Wahl besorgniserregend und die Umfrageergebnisse auch besorgniserregend. Ich habe aber noch einen kleinen Sonnenschein in petto. Ich habe gerade mit Rai Kolmorgen ein langes Interview geführt zu Ostdeutschland und den Wahlen. Und der sagt halt, darüber haben wir im Podcast ja auch schon gesprochen, dass die Ergebnisse am Wahltag doch irgendwie anders aussehen. Also die Umfrageergebnisse und die Wahlergebnisse sind, wie er sagt, 2 Paar Schuhe. Und dass es vielleicht doch nicht ganz so dramatisch kommt. Seht ihr das auch so? Oder siehst du das so, Alexander? Kannst du dir das vorstellen, Zahlenmeister?
Also wir haben aktuell keine aktuelle Befragung der Wählerschaft in Sachsen-Anhalt. Das hat sich seitdem sicherlich verändert. Wir haben beispielsweise in dieser Studie, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es auch eine positive Entwicklung in der Wahrnehmung der Migrationsfrage, was ja sozusagen das Kernthema der AfD ist. Wenn man da jetzt sozusagen mehr Zuversicht bei den Wählerinnen und Wählern verursacht haben sollte durch Dobrindts Kurs, dann könnte das sich durchaus negativ auf die Zustimmung zur AfD auswirken. Also am Ende des Tages ist es wirklich das Thema Zuversicht. Ne? Ich glaube, man kann das über diesen Podcast schreiben. Hoffnung, Zuversicht ist das große Thema, um das es sich alles dreht, wo wir auch als
Gefühle,
als Journalistinnen und Journalisten irgendwie mitverantwortlich sind. Ne? Müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben, glaube ich. Ich mir genauso. Beispielsweise haben wir im Team festgestellt, Videos klicken besonders gut, wenn man in den Titel schreibt, Thema XY, viel schlimmer als du gedacht hast oder so.
Oder so war es wirklich. Ja. Das wurde verschwiegen und so. Mhm. Ja, das funktioniert, das klickt ja. Mhm. Wie verrückt.
Na, also ich hoffe grundsätzlich immer, dass alles besser kommt, als es ist. Aber ich bin leider auch ein bisschen ein Pessimist. Ne? Lasst uns einfach schauen, wie sich's entwickelt und versuchen, eine positive Perspektive immer wieder hervorzuheben. Ne? Dass man eben nicht nur Berichterstattung über das Weggehen von DAO beispielsweise tätigt, sondern dass man positive Geschichten mehr nach vorne bringt, positive Erzählungen. Und da sind natürlich wir verantwortlich, aber auf der anderen Seite auch die Politik, die sich da sehr ausgeruht hat, weil wir beobachten ja, dass die Kommunikation besonders gut funktioniert bei denen, die handelnden Politiker angreifen. Ja, und die handelnden Politiker schaffen es einfach nicht, ihre Politik selbst zu framen. Also die eigene Kommunikation ist da einfach mangelhaft. Und das beginnt schon bei unserem Kanzler, der, glaube ich, Kommunikationskatastrophenmeister ist mittlerweile, bis hin eben zu einem Sven Schulze, von dem ich überhaupt nicht weiß, ob er jemals etwas Gutes gemacht hat, weil ich es einfach nicht weiß. Also mir hat das niemals jemand irgendwo auf mein Homescreen geschickt. Sven Schulze hat übrigens das und das gemacht. Ich glaube, ich würde diese Person nicht mal kennen, wenn er nicht bei meinem Vater im Betrieb mal gewesen wäre.
Ach, interessant.
So. Ja. Echt? Ja, der hat so ein paar Besuche gemacht, so in mittelständischen Unternehmen so, aber...
Ich dachte, der hätte da gearbeitet.
Nein, ach.
Aber du siehst, man kennt sich in Sachsen-Anhalt.
Na, es gibt ja nicht so viele von uns.
Nein, aber um noch mal einmal auf die Zahlen zurückzukommen. Man muss ja kein großer Prophet sein, um zu wissen, wie das Ganze ablaufen wird. Die AfD hat im Moment ihren Lauf. Der Gegenpol wird Sven Schulze und die CDU sein. Das wird eine Herausforderung für die SPD sein, irgendwie noch vorzukommen in diesem Battle zwischen den beiden Großen. Und der Späh unter den Parteien wird dann die Linkspartei sein, die ganze Zeit ruft, wir sind die, die am allermeisten gegen die AfD sind. So, dann haben wir die drei, die da stehen. SPD, Grüne, FDP, BSW und was weiß ich, was noch alles ist, kommen unter die Räder, unter die 5%. Und jetzt denken wir das Ganze mal zu Ende. Also wir haben möglicherweise Uli Siegmund knapp unter der absoluten Mehrheit und dann hätten wir eine Regierung aus CDU plus Linkspartei oder wenn das BSW noch reinkommt, CDU, Linkspartei, BSW, da frage ich mich, um mal hier Stimmung in die Bude zu bringen, was ist eigentlich für das Land schlimmer, dass die AfD mal zeigen kann, dass sie es nicht kann oder dass so eine Art, wie habt ihr das früher genannt, nationale Front gegen die AfD aufgemacht
wird. Wie habt ihr das früher Pionier genannt. Und dann haben wir alle den Pioniergruß gemacht. Genau.
Immer bereit oder allzeit bereit? Wie war das?
Immer bereit. Ja. Seid bereit, immer bereit.
So, aber zurück zu meiner These. Was ist schlimmer für Sachsen-Anhalt, Alexander?
Also ich glaube, wenn, wird es eine Minderheitsregierung werden mit Tolerierung durch die Linkspartei, weil das würde ja mit der Unvereinbarkeit nicht funktionieren.
Aber damit wäre doch wieder genau
natürlich
das gezeigt.
Also Katastrophe. Also es ist am Ende nur aushalten und würde, glaube ich, nicht dazu führen, dass das nächste Ergebnis dann wieder positiver für demokratische Parteien ausfällt. Außer es gibt eine überraschende, deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Menschen hier im Bundesland bis zu dieser nächsten Wahlperiode.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Oder geht es darum, im Grunde genommen bei dieser Wahl, auch sei es durch so eine Konstruktion, Zeit zu gewinnen, ein paar Jahre, bis sich eine Stimmung wieder, also bis sich eine Wirtschaft gedreht hat, dass es wieder aufwärts geht, dass sich eine Stimmung dreht, dass wieder Perspektive da ist, weil auch nach der These, die du genannt hast, würde es ja in dem Fall für die AfD wieder abwärts
gehen. Naja, das war jetzt schon Plan 2021, ne? Also das müssen wir uns ja vor Augen halten, dass wir uns ja nach der oder während der Pandemie dieser Hoffnung hingegeben haben, dass wir sozusagen das ausschleichen können, dieses Problem. Aber wir befinden uns doch in einer Gemengelage, in der es in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren sehr unwahrscheinlich ist, oder? Dass sich alles um uns herum stark verbessert. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Nicht 1:1 zu beantworten jedenfalls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt irgendetwas reißen kann in der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Also es müsste sich ja, um diese Partei zu etablieren, eine deutliche Verbesserung der Lebenssituation der Menschen irgendwie abzeichnen. Wir haben jetzt allein bei der BSW gesehen, kaum sind sie in einem Landtag eingezogen, wird ihnen von ihrer Wählerschaft vorgeworfen, dass sie sozusagen Verrat betrieben haben. Man hat sie ja extra deswegen gewählt, dass sie nicht sich vom Establishment einfangen lassen. Wer weiß, vielleicht würde das bei der AfD auch passieren, aber es wäre ein Dammbruch, der so schlecht einzuschätzen ist, dass ich ihn eigentlich nicht wagen möchte. Also ich bin da auch gespalten und würde mir eher wünschen, dass die etablierten Parteien eine ernsthafte Kommunikationsstrategie entwickeln in den nächsten Wochen, die die Menschen erreicht und ihnen klar macht, dass sich da jetzt wirklich etwas verändert. Weil ganz, ganz offensichtlich hat man die Menschen nicht mehr auf seiner Seite.
Aber wenn wir das, was du gerade gesagt hast, noch zu Ende denken, also die AfD kann es dann auch nicht reißen durch die wirtschaftliche Lage, also die AfD fällt jetzt auch noch, was denn dann? Dann ist jede Hoffnung weg.
Na, die Hoffnung ist ja jetzt schon weg.
Okay, dann nehmt mich doch mal wieder mit in eure Runde. Alexander, du hast ja vor kurzem auch ein Buch rausgebracht, Oststolz, Appell eines Nachwendekindes. Mhm. Und eine deiner Thesen ist, ich zitiere mal, für die Zukunft sehe ich schwarz, denn die Zukunft Deutschlands wird in Ostdeutschland entschieden. Das ist auch wieder sowas, dass wir uns jetzt eigentlich ein Grab ausheben können, weil das wird alles nichts mehr. Jetzt das, konstruktiv.
Genau, das ist ja sozusagen der Ansatz, den ich auch auf YouTube betreibe. Ich catche die Leute erstmal mit den möglichst negativen Thesen. So ist es wie bei dem Podcast jetzt auch. Alle sind jetzt maximal abgefuckt. Und jetzt kommen wir zu dem.
Sie sind schon so schwach geworden, dass sie es ausschalten nicht mehr schaffen. Nein, ja?
Genau. Im Stuhl zusammengesunken. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sozusagen die Wendung hier, die Wende, jetzt kommt die Wende, blühende okay. Landschaften im Podcast. Alles wird besser.
Dann mal los. Ja,
nein, also was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass wir in Ostdeutschland oder mit Ostdeutschland haben wir so eine Art, ein kleines Zeigerpflänzchen, das viel schneller, oder ein Kanarienvogel, ne, im Bergbaustollen, der einfach früher anzeigen kann, wenn es eine bedrohliche Situation kommt. Also wir fallen von der Stange sozusagen, damit dann der Westen noch schnell reagieren kann.
Der Rest kann sich noch retten.
So.
Selbstlos.
Das ist doch richtig toll.
Ja, wir müssen
eine super Aussicht.
Wir müssen jetzt aus dieser Depression ja Stück für Stück rauskommen. Ja, also wir können jetzt nicht am Boden zerschmettert sein und plötzlich himmelhoch jauchzend. Genau, also das ist dieses Thema der Krisenresilienz. Wir sind einfach schneller einer Veränderung der wirtschaftlichen Situation in diesem Land ausgesetzt, wie das eine Familie ist, die über mehrere Mietswohnungen verfügt und ein paar hunderttausend auf dem Konto etc.
Um ein kleines Westklischee zu bedienen.
Um eine wirklich wahre Situation anzusprechen. Ne? Also wie war es, 95% aller Mietswohnungen in Leipzig gehören nicht Ostdeutschen?
Ja, aber nicht 95% aller Westdeutschen haben auch Mietswohnungen.
Das ist schon korrekt, aber...
Guck mal, da wird er ganz...
Ich merke das schon, da wird hier jemand angegriffen.
Ich habe keine Mietwohnung. Und meine Eltern haben auch keine Mietswohnung.
Das tut mir leid. Da haben sie was falsch gemacht, offensichtlich.
Ich richte ihnen aus.
Oh, jetzt Vorsicht. So. Ja, aber es ist lustig, wenn wir das mal umdrehen. Wir müssen uns irgendwann mal einen Gast holen, der genau sowas in Richtung Ostler erzählt. Und dann geht's ab hier. Genau. Ja, aber das ist, was du gerade sagst, ist ja was man hört. Ne? Also ihr hättet ja auch ein bisschen schlauer sein können oder ihr habt nun mal leider nicht beigetragen und so weiter. Ja. Gut, erzähl bitte weiter. Verzeihung.
Jetzt hast du den Faden verloren.
Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Dass der Osten als Zeigerpflänzchen genau. oder als Kanarienvogel. Bergschacht.
Ja,
der Kanarienvogel fällt also von der Stange.
Ich finde, der Bergschacht ist generell ein gutes Bild dafür, weil wir ja auch Bergbauregionen haben hier im Osten, die keine Zukunftsperspektive mehr hatten, beziehungsweise haben, weil es nach der Wende aufgrund von schneller Strukturschwächung durch die Schließung von großen Betrieben einfach eine ganz große Verwandlung ganzer Räume gab, wo viele Menschen abgewandert sind, weil es keine Jobs mehr gab etc. und keine sinnvolle, nachhaltige wieder in einen wirtschaftlichen Kontext ein Einbringen dieser Räume in einen neuen wirtschaftlichen Kontext gab. So, und in so einem Raum, in einem ländlichen Raum oder in einem Raum mit einer Kleinstadt oder so, gibt es auch aufgrund unserer globalisierten Welt, ne, und wie Wirtschaft jetzt funktioniert, das ist ja nicht nur ein ostdeutsches Thema, das ist ja überall zu beobachten, das ist ja auch im Westen zu beobachten. Ne? Das Buch sagt ja nicht Osten cool, Westen doof, sondern das will ja gerade diesen Unterschied erklären. Und diese Entwicklung dauert ja an in den letzten Jahrzehnten und die wird nicht aufhören. Und wir sehen ja gerade die wirtschaftliche Schwächung Deutschlands, vor allen Dingen im Bereich dieser Industriebereiche, in denen wir seit vielen Jahrzehnten stark waren, aber die auch nicht nachhaltig entwickelt wurden. Also wir sehen beispielsweise eine sehr, sehr schwierige Zeit zukommen auf Baden-Württemberg, ne, mit der Automobilindustrie und der Zulieferer, den ganzen Zulieferern. Das wird auch heikel werden und wir werden auch dort sehen, dass sich sukzessive die AfD oder wer auch immer dann daherkommt mit autoritären und einfachen Antworten, sich da immer weiter durchsetzen wird. Das wird kommen. Und Sachsen-Anhalt ist nun mal Chemiestandort und die Chemieindustrie ist in ganz Europa gerade in einer sehr schwierigen Situation. Und das sind diese Zusammenhänge, die völlig unabhängig jetzt vom Osten sind oder von Deutschland sind. Das sind globale Zusammenhänge. Und die dem einzelnen Menschen zu erklären, warum jetzt sozusagen die Auslagerung von Produktionsketten nach China oder irgendwelche politischen Entwicklungen, Zölle von Donald Trump, eine negative Beeinflussung auf das eigene Leben haben und dafür deutsche Politiker möglicherweise nicht mal was können und man einfach ein bisschen durchhalten muss mit denen und der Politik beispielsweise. Also das ist ja so komplex und so weit weg vom einzelnen Menschen. Natürlich hört er dann eher auf den Siegmund, der sagt, der CDU kann man ja offensichtlich nicht vertrauen.
Gleichzeitig sagst du aber auch, es fehlen starke ostdeutsche Stimmen. Du beklagst, dass auch die Medien in westdeutscher Hand sind seit der Wende.
Naja, ich werde ja auch direkt angegriffen, wenn ich gleich was über die Vermietersituation sage.
Ich wollte dir gerade eine Brücke bauen.
Also Brücken bauen muss man in Ostdeutschland offensichtlich. Das ist ein wichtiges Thema hier.
Diese Klage oder diese Feststellung daher, also die starken ostdeutschen Stimmen, die fehlen, weil sich die Westdeutschen in ihrer Arroganz, Überheblichkeit und Ignoranz so ins Abseits geschossen hat, dass man ostdeutsche Stimmen für Ostdeutschland braucht, um genau diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, eine weltweite Entwicklung, was Wirtschaft, Auslagerung etc. pp. Angeht, um das für die zu übersetzen, weil sie mir jetzt sowieso nicht mehr zuhören würden.
Ja, also übersetzen würde ja heißen, dass man eine andere Sprache spräche.
Ja, das ist die Friedrich-Merz-These,
das,
ja.
Das stimmt
meines... Diese Leute da.
Ja, das, also Friedrich Merz redet ja generell eher selten über Ostdeutschland oder nimmt Ostdeutschland überhaupt wahr. Das ist ja noch eine Stufe weiter.
Nein, aber jemand, dem ich eher vertraue, höre ich ja eher zu, als jemand, den ich, sei es jetzt berechtigt oder unberechtigt, mit irgendeinem Etikett versehe.
Aber das ist kein Ostthema. Ne? Also schauen wir nach Bayern beispielsweise. Wieso ist die CSU da so stark? Warum sind die Freien Wähler so stark? Weil sie eben von dort kommen und diesen Regiolekt pflegen, diesen Bayern-Zusammenhang pflegen.
Unbenommen, klar. Im westlichen Münsterland würde auch jemand sehr irritiert gucken, wenn auf einmal jemand mit starkem Sächsisch kommt und ihm die Welt erklären will. Das würde jetzt auch nicht so richtig
abnehmen. Was ich damit ausdrücken möchte, ist eine gleiche Lebenserfahrung, eine gleiche Perspektive auf die Welt, die hat jetzt nicht konkret was damit zu tun, dass man jetzt Ostdeutscher ist und deswegen kulturell komplett anders geprägt als Westdeutscher. Das wird ja immer so ausgedrückt, das stimmt ja nicht. Es sind nur andere wirtschaftliche Zusammenhänge, ne? Ökonomischer Background, der im Großen und Ganzen eben etwas anders abgelaufen ist. Ne? Dass man eine andere Krisenerfahrung beispielsweise in den Familien hat. Ne? Erfahrung mit Armut, Erfahrung mit Arbeitslosigkeit, auch im engeren Kontext oder im familiären Kontext. Dass das natürlich eine Weltsicht irgendwie anders formt, als wenn du aus einem bildungsbürgerlichen Münsteraner Haushalt kommst.
Mit Mietwohnungen.
Mehreren, ja.
Ja.
Ich muss aber ganz kurz, ich finde das interessant, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute zu unserem Podcast kommst, weil ich dieses scheiß Wort, aber authentische irgendwie wichtig finde. Ich habe wir haben ja jetzt die erste Sendung im neuen Jahr, über Weihnachten gab es so eine große Debatte, vielleicht nicht überall im Land, aber die Schriftstellerin Julie C. hat zum Beispiel der Taz ein sehr langes Interview gegeben über die AfD-Wähler in ihrem Dorf und die Lebenswirklichkeit in der brandenburgischen Provinz und hat dafür mächtig eins auf den Deckel gekriegt. Wie ich finde, hat sie da einfach nur ausgesprochen, was so ist, ja. Und ich habe mich gefragt, was haben die Leute bloß mit ihr? Und dann ist mir aufgefallen, sie wird gefragt, weil sie, Entschuldigung, ist jetzt These, ja, aber weil sie eine vertrauenswürdige Westdeutsche ist. Also eine von uns, die uns erklären kann, wie die funktionieren. Das hat sie nämlich in dem Interview auch kritisiert, dass die Interviewer quasi nicht die Leute vor Ort fragen, sondern sozusagen Gewährsfrauen brauchen. Ja? Und das finde ich nämlich wirklich interessant. Ich habe wirklich im Nachhinein gedacht, erstens, ich habe das Gefühl, sie spricht da was aus, was nicht angenehm ist, aber was den Realitäten entspricht in dem Interview. Ja? Also wie die Stimmung ist, dass man natürlich mit dem AfD-Wähler auch am Osterfeuer stehen kann und über die Kinder quatschen kann und so weiter. Also alles, was Menschen in der ostdeutschen Provinz vor allem erleben. Und das wird ihr schwer angekreidet. Und dann habe ich gedacht, jetzt stellt euch vor, ihr hättet jetzt auch noch jemanden aus dem Dorf interviewt. Das wäre ja noch, also sozusagen, den würden sie sozusagen im Netz an die Wand nageln. Und ich finde das interessant, dass diese Sprecherpositionen so selten sind. Deshalb ist es ja so wichtig, was du machst, finde ich, Alexander. Ja? Eine kleine Anekdote noch. Ich habe über Silvester Hits da gespielt und mir ist aufgefallen, es gibt keinen einzigen Ostsong. Nicht, dass ich das danach gesucht hätte, aber mir ist aufgefallen, dass ich so wenig weiß, während meine MitspielerInnen, also quasi von den 60ern, westdeutschen 60ern über die US-amerikanische Popkultur, ab da war ich dann auch dabei, aber ich konnte nichts beitragen, was nur ich weiß.
Du hättest einfach die Ausgabe mit den furchtbaren Liedern spielen
müssen. Ja, das habe ich schon gehört,
Guilty Songs. Die hatten Guilty Pleasures oder so
ähnlich. Ja, genau. Ja, wir waren in den Niederlanden und da gab es nur niederländische schlimme Guilty Songs, deshalb
haben wir uns wieder abgestellt.
Ja, aber egal jetzt. Ich wollte es nur mal sagen, es sind so kleine Dinge, ja, und ich sage nur noch einmal Eberswalder Wurstwaren. Es ist so, du hast so das Gefühl, es schwimmt so in der dritten Position, ja, also alle anderen geben den Ton an und du bist immer noch hinten beim Klangwerk und darfst ab und zu mal irgendwie aufs Drehangel hauen. Und daran hat sich was geändert? Ich sage nicht, dass nichts passiert ist in den 35 Jahren, aber es ist immer noch weitaus zu wenig. Es wird mehr über den Osten gesprochen, als dass der Osten spricht. Und insofern finde ich, Alexander, total super, was du machst.
Vielen lieben Dank. Ich habe auch Hitster gespielt, aber wir haben die Celebrations-Version gespielt. Das ging dann, weil das... bin ja nun auch durch westdeutsches Fernsehen sozialisiert, die ultimative
und
Chartshow.
Das sei dir gegönnt.
Hast du verdient. Ich glaube grundsätzlich, dass der gesamtgesellschaftliche Diskurs sehr städtisch ist. Und das, was wir in Ostdeutschland halt haben, ist eine sehr, ist eine eher ländlich geprägte Gesellschaft oder Gemeinschaft. Und dass wir sehr viele emotionale und politische und auch von der Erfahrung beeinflusste Gemeinsamkeiten mit ländlichen Regionen des Westens haben. Also wir haben beispielsweise die erste Reaktion, die ich tatsächlich auf das Buch bekommen habe, auf Oststolz, kam aus dem Saarland. Also die Situation auch mit der Deindustrialisierung, mit der wirtschaftlichen Aussicht, mit der Ländlichkeit des Raumes, das sind so ähnliche Erfahrungen des Aufwachsens. Also ich habe ja in diesem Buch über das Aufwachsen nach der Wende gesprochen, ganz konkret, um eben diese Ost- oder diese DDR-Sozialisierung außen vor zu haben, dass ich mich nicht verdächtig mache, sozusagen durch diesen autoritären Staat geformt zu sein oder beeinflusst zu sein.
Ach so, dann gehe ich jetzt nach Hause.
Ich versuche dem Westdeutschen ja diese Angst zu nehmen, dass man meiner Argumentation trotzdem zuhören darf, auch wenn ich aus dem Osten komme, weil ich bin ja zumindest nicht im FDJ.
Sauber.
Genau. Naja, es ist eine Art Totschlagargument, das dann gerne in ad hominem benutzt wird.
Also ja,
das wirst du ja sicherlich kennen. Dann.
Ja, allerdings, ja.
Also dafür würde ich gerne nochmal trommeln, ne? Also dass wir die ländlichen Räume in der Diskussion halt oftmals belächeln oder dann nicht vorkommen haben und das nicht unbedingt nur ein Ostding ist. Und das versuche ich auch in diesem Buch so ein bisschen herauszuarbeiten, ab so einmal der Hälfte, die aus Beleidigungen gegen den Westen bestehen. Spaß, ist nicht so. Nicht nur.
Malte, jetzt bist du gefragt.
Der guckt schon wieder kritisch in das Buch.
Seite 90.
Das ist noch nicht die Hälfte.
Nein, aber das hätte ich 1:1 schreiben können, aus meiner westdeutschen Landsicht. Von daher, ich will die These eigentlich nur stützen. Da heißt es, meine Familie lehrte mich, harte Arbeit und Leistung zu meiner Maxime zu machen und nach persönlichem Erfolg zu streben, weil der nicht bereit war, Leistung zu erbringen, auch keine Hilfe erwarten konnte. Mir ist es sehr wichtig, das kulturelle Erbe meiner Heimat, aber im Grunde ganz Europas zu bewahren und zu mehren. Mir ist Geschichte wichtig und auch aus ihr Schlüsse zu ziehen. Ich war immer jeder Form von Autorität gegenüber kritisch und hasste nichts mehr als Uniformität und das Schwimmen mit dem Strom. Also das meine ich damit. Das hätte man 1:1 jetzt im Münsterland, aber vermutlich auch in Franken schreiben können. Oder?
Also ich habe viele fränkische Freunde tatsächlich, die 1:1 so denken. Ja? Ich weiß, ich war noch nie in Münster tatsächlich. Das ist so der einzige letzte weiße Fleck auf meiner Karte. Das kann ich nicht bestätigen jetzt, aber wenn du das sagst, dann wird es.
Schöne Stadt. Sehr schöne Stadt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich war in meinem Leben auch nur zweimal in Münster. Also von daher, ich habe da nicht meinen Vertrag mit und kriege auch kein Geld von denen. Aber da ich häufiger familiär bedingt im westlichen Münsterland bin, wo man tatsächlich gefühlt, wenn man keine Mietwohnungen hat, aber dann zumindest Hektar Ackerland hat, das ist dann eben da Erde gewordenes Gold. Anja, wenn du mit deinem Jahrgang 65 Wissen und Erfahrung genau auf solche Sätze blickst, ist das im Grunde genommen der Unterschied zu der älteren Bevölkerung Ostdeutschlands? Dieses Ich liebe quasi Diskurs, weil man ja immer das Gefühl hat, gerade ältere Generationen, also im Grunde genommen wollen sie immer eine immerwährende große Koalition, in der keiner streitet.
Ja, also diesen Wunsch nach Harmonie und wenig Streit, das teile ich. Das sage ich jetzt mal so ich empirisch, ja. Also mein Beruf ist ein anderer natürlich, da kümmere ich mich um Konflikte. Aber ich finde, also ich habe mal von einem CDU-Menschen, von so einem Klugen, der so alle so auch die Geschichte analysiert und so. Nein,
das muss man ja extra erwähnen, oder was?
Nein, ich will es nur sagen. Also ich will einfach die Expertise herausstellen. Und der hat mir mal erklärt, also als die Union anfing zu wanken, ja, also im Sinkflug der Merkel-Regierung, da hat er gesagt, naja, wir haben unser Versprechen war, ihr geht arbeiten. Und ihr begeht keine Verbrechen und ansonsten kümmern wir uns um alles. Ne? Und so ist ja die Erzählung gewesen. Und da will ja die Union auch wieder hin zurück. Aber die Umstände sind natürlich deutlich komplexer geworden im Laufe dieser vielen Jahrzehnte inzwischen. Und diesen Wunsch nach, ich will das gar nicht Harmonie nennen, sondern nach Pragmatismus und dass man Dinge auch mal hinnehmen muss, das ist zum Beispiel... Was ich ja, das habe ich glaube ich auch schon öfter erzählt, dass ich, was ich an diesem Gesamtdeutschland wirklich liebe, ist die Justiz. Also ich bin auch manchmal total, reg mich wahnsinnig auf über bestimmte Dinge, aber ich finde, das ist etwas, was wir, also wir hatten eben keinen Rechtsstaat und den haben wir jetzt und das finde ich wirklich traumhaft, immer wieder, auch wie gesagt, auch wenn es für Puls sorgt. Da bin ich absolut dafür, dass alles sozusagen rechtsstaatlich ausgefochten wird. Ansonsten wünsche ich mir, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich pragmatisch zusammenarbeiten und dass sie uns in diesen angespannten Situationen, ich rede jetzt von der Bundespolitik, nicht verschonen mit ihren Niggeligkeiten, die ja nicht nur zwischen SPD und CDU verlaufen, sondern auch noch zwischen CSU und CDU. Das empfinde ich als Zumutung, muss ich wirklich sagen. Und da in diesem ganzen Genöle und Gegrabble hast du sozusagen die tatsächlichen, also die Notwendigkeiten der, sagen wir mal, staatliche Vorsorge über, weil wir reden über ländliche Gebiete, ja, über Alterung, die infrastrukturellen Sachen, Pflege und so weiter, die geraten da völlig unter die Räder, weil ständig die großen Fragen debattiert werden. Und ich bin auch dafür, dass die debattiert werden, aber bitte behelligt mich nicht mit euren ständigen Gedankengängen und Umschwüngen, sondern klärt die Sachen, die anliegen. So, und jetzt hier Stammtisch Ende aus Brandenburg. Entschuldigung. Also mich regt das einfach wahnsinnig auf. Und ja, ich habe den Wunsch, dass sich die Leute gut vertragen und irgendwie nicht ständig für die Bühne sozusagen da ständig solche Aufführungen machen. Das nervt einfach. Und je älter ich werde, desto mehr nervt es mich.
Aber nervt es dich, weil du das Gefühl hast, so geht es mir? Mich nervt es auch. Mich nervt es aber vor allen Dingen deshalb, weil ich das Gefühl habe, die Zeiten, in denen wir uns das leisten konnten und denen wir quasi Mitte rechts gegen Mitte links gespielt haben, also Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb, wahlweise war die eine Seite die Guten und die anderen waren die Schlechten, dass wir aus dieser Zeit ja lange raus sind, weil, wenn man so will, der Feind ganz woanders steht und uns unter Druck setzt.
Ja. Das und weil es auch wirtschaftlich einfach nicht die Zeit ist, muss man sagen. Also der Soziologe Kollmorgen hat halt gesagt, in Westdeutschland war es so, dass man sieht es heute an der Schwimmbaddichte in Westdeutschland, wie welche Bedürfnisse so befriedigt wurden. Aber da sind wir bei Weitem nicht mehr. Ja? Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie unsere Alten und zu Pflegenden irgendwie gut behandeln. Und das ist einfach eine Situation, in der ich glaube, das ist die Lebenszeit der Leute. Und die Leute haben Zeit, ist einfach, oder Geduld und Ungeduld, das ist einfach eine Größe in dieser politischen Auseinandersetzung, der wir gerade beiwohnen, auch in Bezug auf die Landtagswahlen, die nicht zu unterschätzen ist. Und die Leute haben die Zeit nicht. Es ist mein Leben, ja. Und ich sehe gerade, wie wir in so einer Ellipse jetzt wieder in so eine Wirtschafts- und Sozialkrise reinlatschen. Und in Berlin streiten sich weiter über die großen Fragen. Ja, finde ich auch groß. Aber bitte, ja, könnt ihr das untereinander klären?
Ja, vor allem, weil ich das Feind, was ich gerade so rausgeschleudert habe, ja nicht mal für eine spezielle politische Richtung meine, sondern wir haben ja gleichzeitig eine Führung der Vereinigten Staaten, einen Präsidenten, der mal kurz das macht, was man jahrzehntelang gemacht hat und gedachte, wir hätten das jetzt überwunden, aber mal eben kurz nach Venezuela fliegen lässt, einen Präsidenten aus einem Präsidentenpalast rauszerrt und in New York vor Gericht stellt. Der Chinese, der sich bereit macht, eine Insel, die für unsere Chipindustrie wahnsinnig wichtig ist, zu besetzen. Der Russe, der mal eben kurz die Ukraine überfallen hat. Also ich kann dieses Gefühl verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alexander. Ich habe das Gefühl, wir haben was Wichtigeres zu tun, als in solchen Niggeligkeiten zu verheddern.
Ja, es ist Wahnsinn, wie lange auch alles dauert. Ja, also wenn wir uns anschauen, was dieses Jahr alleine passiert ist oder im ersten Jahr von Trumps Präsidentschaft, wie schnell da einfach Pflöcke eingetrieben werden. Und was ich wahrnehme, ist gerade die Diskussion darüber, wie der Berliner Bürgermeister, Oberbürgermeister mit seinem Tennismatch umgegangen ist während des Blackouts. Und die Frage ist doch eher, warum gab es einen Blackout? Warum war es so einfach, einen Blackout umzusetzen? Was ist eigentlich mit den ganzen Sabotageakten durch Russland in Deutschland, über das ist irgendwie nicht so richtig gesprochen wird? Was mit dem Katastrophenschutz in Deutschland? Kümmert sich da eigentlich jemand darum? Also bewegen wir uns darauf zu, dass wir irgendwie ein bisschen krisenresilienter als Staat werden in dieser sehr, sehr unsicheren Situation? Also ich habe manchmal das Gefühl, und das ist etwas, das man halt der CDU und der SPD halt so stark anlasten kann. Ich habe das Gefühl, dass in diesen beiden Parteien, die noch nicht aufgewacht sind einfach. Also es ist eben dieses Gefühl, zu lange wird diskutiert über Dinge, die nicht mehr relevant erscheinen in einer Welt, in der Politik von anderen gemacht wird und wir nur noch reagieren können. Also logischerweise, weil wir als Europa eben in Einzelstaaten geteilt sind und keine Macht ausüben können mehr. Ne? Und das finde ich eben wahnsinnig, also finde ich brandgefährlich. Und gerade die AfD, die ja mit Russland so liebäugelt, jetzt in den Umfragen so stark zu sehen, das halte ich für ein Sicherheitsrisiko und bedrohlich für die Zukunft. Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar sagen, weil das vorhin vielleicht ein bisschen anders rüberkam mit der argumentativen Stärke von Herrn Siegmund. Ne? Also ich bin da sehr, sehr concerned, wie man heutzutage im Internet sagen würde.
In 14 Tagen ist Uli Siegmund hier zu Gast, da können wir ihn genau das fragen, wie er das findet. Aber wenn wir gerade so schön dystopisch unterwegs sind, alle drei miteinander, dann zeichnen wir doch mal das Bild quasi, das, wenn man nennt das jetzt Schreckensszenario, wie immer man will. Also Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern fallen an die AfD. Da sitzen künftig AfD-Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei, regieren mit absoluter Mehrheit und Berlin ist kommunistisch geworden, nämlich mit einem Linkspartei-regierenden Bürgermeister.
Räterepublik, Straßenschlachten
im Zeitungsviertel. Ja, aber worauf, also wir hätten dann drei Ministerpräsidenten, die dem alten Schema nicht mehr entsprechen von 16, dann geht's richtig zur Sache, oder Anja?
Dann geht's richtig zur Sache, vor allem im Bundesrat. Ich bin aber ehrlich gesagt, ich habe ja so ein bisschen, welchen haben wir heute, irgendwie 19. Januar. Ich bin so, ich weigere mich noch, mein Kopf weigert sich noch.
Ich mich auch. Also ich bin auch der Überzeugung, wir haben gesagt, wir wollen es in eine positivere Richtung drehen. Lasst uns doch einfach davon ausgehen, es gibt eine Minderheitsregierungsoption und die wirtschaftliche Situation hat gerade die Talsohle erreicht. Zugegebenermaßen ist ja der Auftragsstand der deutschen Wirtschaft positiv ausgefallen. Das liegt vor allen Dingen an der Rüstungsindustrie, Hust. Aber das ist ja nun auch ein Wirtschaftszweig, der in Deutschland funktioniert oder so. Und vielleicht schaffen wir es ja dann einfach in den nächsten Jahren, vielleicht in der Rüstung, vielleicht in Zuliefererindustrien und Energiewirtschaft etc. irgendwie uns zu verbessern. Wir kommen wieder klar mit unseren transatlantischen Partnern. Und in der nächsten Wahlperiode brauchen wir diese ganzen problematischen Konstellation nicht mehr. Wollen wir es nicht einfach so denken?
Ist das schön. Kann ich das behalten?
Dann machen wir jetzt einfach einen Punkt. Alexander Prinz, Podcaster, Autor, der dunkle Parabelritter.
Positiver Mensch.
Der helle Parabelritter, würde ich heute mal sagen.
Und wenn man doch noch ein bisschen absteigen will, dann liest man Oststolz, Appell eines Nachwendekindes.
Absteigen, das hat auch eine positive Botschaft. Positive Botschaft nach hinten. Ich sage, es ist wichtig, dass man hoffnungsvoll in die Zukunft blickt und vielleicht hilft da auch, kennt ihr selektive Ignoranz, das Konzept? Hm.
Nein, aber in meiner Kirche sagt man an diesen Stellen Amen. Und danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Danke. Tschüss und gesundes auf bald.
Neues Jahr,
es endet,
ne?
Mit einem Lachen. Genau. Okay.
Also. Es endet noch nicht. Ich muss nämlich noch was sagen. Ich habe nämlich noch einen Podcast-Tipp. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. In den Nachrichten geht es viel um Probleme und was nicht funktioniert, worüber wir auch gerade gesprochen haben. Fragt ihr euch dann manchmal auch, und jetzt, was machen wir damit? Dann könntet ihr mal reinhören bei 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Der schaut immer mal wieder darauf, wie können wir damit umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema Thema zu sagen haben, weil sie eben ganz eigene Erfahrungen gemacht haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. So zumindest die eigene Vorgabe. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Da müsst ihr gar nicht in die Shownotes gucken, weil in 14 Tagen sind wir wieder in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, mit Wahlkreis Ost, unserem Podcast. Genug geredet. Mit Zuversicht in den weiteren Tag. Bis dann. Danke euch beiden. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.